Gestimmte Räume. Klangerlebnisse in der Stadtlandschaft. Klangkunst auf der Internationalen Bauausstellung in Hamburg-Wilhelmsburg? Was haben bauliche Innovationen mit Klanggestaltung zu tun? IBA? Das sind doch millionenschwere Investitionen, wie der Energiebunker. Ein massives Kriegsrelikt, das mit Sonnenkollektoren und Wärmespeicher in ein dauerhaftes Symbol ökologischer Nachhaltigkeit umgebaut wurde. Um flüchtige Momente dagegen geht es dem Schweizer Klangkünstler Andres Bossart. Mit seiner Installation Donnerbogen mit Flüsterkuppeln hat Bossart die alte Harburger Elbbrücke in einen Lehrpfad des Hörens umgebaut. Von Umbau kann man eigentlich gar nicht sprechen. Gelbe Warnschilder, wie man sie von Baustellen kennt, machen an den Stahlpfeilern der Brücke auf besondere Klangphänomene dieses Ortes aufmerksam. Was ein ungeschultes Ohr als gleichförmiges Rauschen von der angrenzenden Autobrücke wahrnimmt, beschreibt der Künstler aufgrund der Intensität der unterschiedlichen Klänge als ein kleines Weltwunder. Farbige Flaggen markieren die akustischen Ereignisse, die als Klangwogen, Donnerbögen und Flüsterkuppeln beschrieben werden. Über diese poetischen Wahrnehmungshinweise hinaus empfiehlt Bossart lediglich eine weitere Zutat als Klangverstärker. Einfache Pylonen, weiß-orange gestreift, zum Hörrohr umfunktioniert, sollen uns helfen, genauer hinzuhören. Räume mit flüchtigen Elementen zu verändern. Dieses Phänomen beobachten wir seit geraumer Zeit in den gestaltenden Disziplinen, sei es Landschaftsarchitektur oder Kunst. Räumliches Entwerfen mit Klängen ist eine Facette davon. Ohrenspitzen statt Berge versetzen. So verschrieben sich bei der letzten Weltkunstschau in Kassel, der Documenta 13, eine Vielzahl von Projekten dem Ziel, mit geringen und flüchtigen Eingriffen in den Raum intensive Erfahrungen zu ermöglichen. Zum Beispiel die Klanginstallation des Künstlers und Musikers Keftet Erik. Das öde, leerstehende Obergeschoss eines Kaufhauses in der Kasseler Innenstadt rückte dem Besucher durch rhythmische Geräusche zu Leibe. Durch eine eindringliche, klangliche Taktung, dem menschlichen Herzschlag nicht unähnlich, schien die karge Betonhalle den Besuchern unter die Haut zu kriechen. Ein unscheinbarer Gehölzstreifen in der Kasseler Karlsaue, den es mühsam hinabzuklettern galt, verwandelte sich durch eine Klanginstallation mit Tierstimmen in einen mysteriösen Pfad. Doch dazu später mehr. Die Projekte kamen mit einfachen Mitteln unserem Bedürfnis entgegen, Erfahrungen zu machen, die uns berühren, mit denen wir uns vergewissern können, dass wir nicht nur in virtuellen Welten unterwegs sind. Die flüchtigen Elemente, die hier zum Einsatz kommen, Klang oder auch Wind, werden in der Phänomenologie mit dem Begriff der Halbdinge bezeichnet. Der Literaturwissenschaftler Oesterle schreibt diesen flüchtigen Halbdingen die Fähigkeit zu, atmosphärisch aufgeladene Räume zu bilden. Wenn nämlich, so Oesterle, das Partizipative der Dinge mit dem performativen Einsatz der Halbdinge zusammenspiele. Übertragen auf das Metier der Landschaftsgestaltung könnte man sagen, wenn zum Beispiel die Ausstrahlung eines dichten, dunklen Waldes mit dem Rauschen der Blätter bei einer starken Windböe eine unheimliche Atmosphäre hervorruft. Auch der Begriff der Atmosphäre als ein Dazwischen, etwas, das zwischen Mensch und seiner Umgebung bzw. den Dingen schwebt, wird heute in den verschiedensten Disziplinen mit neuem Interesse diskutiert. Nun befasst sich Oesterle mit den Halbdingen aber nicht im Zusammenhang mit zeitgenössischer Kunst, sondern in einer Studie zu poetischen Innenräumen im Zeitalter der Empfindsamkeit vor über 200 Jahren. Er bezieht sich dabei unter anderem auf den damaligen Gartentheoretiker Kai Christian Lorenz Hirschfeld, der unter Literaturwissenschaftlern weniger bekannt sein dürfte als unter Landschaftsarchitekten und Gartenhistorikern. Hirschfeld propagierte seinerzeit den neuen Gartenstil des englischen Landschaftsgartens als zeitgemäß und natürlich und verwarf den französischen als gekünstelt. Der Gestaltung von Stimmungsräumen Dem Warum und insbesondere dem Wie widmete er sich ausführlich in seiner fünfbändigen Theorie der Gartenkunst. Ermöglicht der Blick auf den englischen Landschaftsgarten der Aufklärung ein vertieftes Verständnis aktueller Projekte, die Räume mit dem Halbding Klang gestalten? Stimmungsräume als Wirklichkeitsverstärker. Hirschfeld entwickelte seine Gartenkunsttheorie im Zeitalter der Aufklärung, die den Menschen als selbstbestimmte und individuelle Persönlichkeit sehen bzw. ihn dazu erziehen wollte. Teil dieses Erziehungsprogramms war eine neue, wertschätzende Aufmerksamkeit für die menschlichen Gefühle. Als Theater der Gefühle, das die menschliche Präsenz inszeniert, wurde der englische Landschaftsgarten auch beschrieben. Der Besucher wandert darin durch eine Abfolge von Szenerien unterschiedlichsten Charakters. Melancholisch, heiter, ruhig oder ausgelassen. Für all diese Räume hat Hirschfeld Gestaltungsratschläge parat. Dunkle Tannengruppen mit einem künstlichen Friedhof stimmen wehmütig. Einzelne Bäume mit hellem Laub auf einer offenen Wiese rufen heitere Gelassenheit hervor. In dem so entstehenden Wechselbad der Gefühle versicherte sich der damalige Gartenbesucher seiner eigenen, aufgeklärten Gegenwärtigkeit. Ich fühle, also bin ich. Und zwar anders als die anderen. Darin, dass der Mensch im Garten die Wirklichkeit am eigenen Leib spürt, zeigt sich für Hirschfeld sogar die Überlegenheit der Gartenkunst über die anderen Künste. Denn, so führt er aus, die Gartenkunst ergreife unmittelbar die Sinne, schlage geradezu an die Organe unserer Empfindung. Durch die Gegenwart wirklicher Gegenstände, ohne sie erst durch Hilfe der Wiedererinnerungskraft und der Imagination wahrnehmen oder fühlen zu lassen. In dieser Unmittelbarkeit seien die Gärten für alle Menschen, dem Kundigen und Unkundigen, gleich empfindbar. Natürlich setzt Hirschfeld nicht ausschließlich auf die Sinnesempfindung. Erinnerung und Vorstellungskraft vervollständigen die verstehende Wahrnehmung des englischen Landschaftsgartens mit seinen vielfältigen, gepflanzten und gebauten Elementen, den Gehölzgruppen und Einzelbäumen, genauso wie den Pyramiden oder Turmruinen. Klangbilder im Kopf. Hirschfelds Werk war noch nicht geschrieben, als Jobst Anton von Hinüber um 1767 begann, seinen englischen Landschaftsgarten in Hannover-Marienwerde anzulegen. 18 Jahre später besuchte Hirschfeld den Hinüberschen Garten vor den Toren der Stadt und widmete ihm ein ganzes Kapitel seiner umfangreichen Theorie der Gartenkunst. Bei seiner Parkbesichtigung stieß er damals in dichter Folge auf eine Turmruine, einen chinesischen Pavillon, einen Obelisken, einen künstlichen Friedhof, eine Einsiedelei etc. So versetzte der künstliche Friedhof im dunklen Waldbereich des Parks, wo jeden Besucher in eine nachdenkliche Stimmung. Nur der Kundige jedoch vermochte auch die zahlreichen Details zu deuten, mit denen die gewünschte Atmosphäre noch verstärkt wurde. Heutige Parkbesucher bewegen sich ohnehin nicht mehr im selben Bildungskosmos wie damals. Zudem sind einige der Staffagen der kleinen Parkarchitekturen heute gar nicht mehr vorhanden. Szenen einer noch schöneren Welt ist der Titel eines Audiowalks, den wir für den Hinüberschen Garten entwickelt haben. Er lässt das historische Parkbild vor dem inneren Auge des Spaziergängers wieder entstehen. Zwar wurden im Zuge der Weltausstellung Expo 2000 in Hannover wichtige Elemente des Parks auf Grundlage eines Parkpflegewerkes restauriert oder wiederhergestellt, doch eine fragile Einsiedlerhütte mit Stroh, Lehm und Moos gebaut, mit einem Altar voller symbolträchtiger Accessoires, lässt sich sehr viel einfacher mit einem gesprochenen Zitat von Hirschfeld wieder aufleben.
Die Verschließung wird immer mehr einsiedlerisch, alles stiller und dunkler, je weiter man kommt. Die Einsiedelei ruht unter dem Dunkel einer alten Eiche. Andere, ebenso bejahrte Eichen, streuen schwesterliche Schatten umher, die Szenen noch feierlicher zu verdüstern. Eine Hütte, von rohen Steinen kümmerlich zusammengesetzt, deren Fugen von innen und außen mit Moos dürftiglich verstopft sind. Welch ein Anblick von Verleugnung der Welt und von Andacht, von Dürftigkeit und von Genügsamkeit. Indem man hineintritt, ein kleiner Betaltar. Bildnisse von Heiligen, Erinnerungszeichen der Vergänglichkeit, Bücher der Andacht, des Trostes und der Kunst zu sterben, der schwersten Kunst des Sterblichen.
Die Einführung einer auditiven Ebene in den Park wird nicht nur genutzt, um Geschichte am historischen Ort wieder lebendig werden zu lassen. Darüber hinaus wird das Bedeutungsgeflecht des englischen Landschaftsgartens in die Gegenwart weitergeknüpft. Der Gartengründer war einst Mitglied einer Freimaurerloge gewesen. Im Audiowalk kommen nun Freimaurerinnen zu Wort, die über die Bedeutung des Freimaurertums für ihr heutiges Leben sprechen. Im Park zu hören sind ihre Stimmen an den sogenannten rauen Steinen, drei unbehauenen Findlingen, die aus Freimaurerperspektive als Symbol des jungen, noch ungestalteten Menschenlebens gelesen werden. Durch einen eigens für den Parkspaziergang komponierten Klangteppich werden die damals intendierten Stimmungsräume in ihrem kleinteiligen Wechsel verstärkt bzw. neu kreiert. Die Spaziergänger tauchen in Klanglandschaften ein, die mit den Parkräumen und ihrem Symbolgehalt korrespondieren.
Lärchengrün, Wiesengrün, Grasgrün, Moosgrün, Fichtengrün, Eichblattgrün, 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 Eichblattgrün.
Der Pfad windet sich in eine kleine, einsame, schattenreiche und süße Schwermut erregende Wildnis, die von mancherlei Bäumen zusammengepflanzt ist. Wir treten ein in den dunklen Hain der Einsamkeit.
Tannengrün.
Hineinhorchen und aufrütteln. Auch die Documenta 13 wollte ihre Besucher klanglich eintauchen lassen. Hinein in die Stadt Kassel, in ihre Parkanlagen, sogar in ihre Bunker und ihre Kaufhäuser. Nun ging es hier nicht um ein harmonisches Gesamtkunstwerk. Im Gegenteil, man wollte von innen am bestehenden Gefüge rütteln. Eine Vielzahl von Projekten suchte den öffentlichen Raum, um sich an den Verhältnissen zu reiben und zugleich den Besuchern besondere sinnlich-räumliche Erfahrungen zu ermöglichen. So wollte auch die deutsch-iranische Künstlerin Natascha Sada Hajigian ihrer Arbeit einen Ort in der Stadtlandschaft geben. In Kassel fand sie ihn am sogenannten Rosenhang, einem symbolträchtigen Bereich im Herzen der Documenta-Ausstellungsorte. Diese Hangkante trennt die Kasseler Innenstadt von der tiefer gelegenen Karlsaue. Hier entstand um 1700 ein barockes Ensemble von Orangerie und Park, der später in der Manier des englischen Landschaftsgartens überformt wurde. In den Kriegsruinen der Orangerie hatte die erste Documenta 1955 zeitgenössische Kunst gezeigt. Sie war seinerzeit Begleitprogramm der sehr viel stärker besuchten Bundesgartenschau in Kassel. Der Landschaftsarchitekt Hermann Matern hatte damals den Rosenhang aus dem hier abgelagerten Trümmerschutt der Stadt gestaltet. Während des Documenta-Sommers 2012 führte nun ein schmaler Trampelpfad durch dichtes Gebüsch den steilen Rosenhang hinab. Der Einstieg mutete unscheinbar an. An einer Mauerbrüstung war eine schmale Leiter angebracht und ein unauffälliges Schild erläuterte Documenta-Kunst. Der Besucher klettert über die Mauer und windet sich in Serpentinen abwärts. Der Weg ist mühsam, steil und eng. Man muss sich ganz auf das Gehen konzentrieren. Dabei taucht man nicht nur in eine üppige Pflanzenwelt ein, sondern auch in sich überlagernde Klangwolken, die aus der Vegetation herausschallen. Tierstimmen, gesprochen von Kasseler Migranten in deren Muttersprachen. Der Künstlerin geht es um kulturelle Kodierungen unserer Wahrnehmung, die sie mit der Kriegsgeschichte dieses Ortes in Verbindung bringt. Bei der Anlage des Pfades waren die Trümmerbrocken ans Tageslicht gekommen, aus denen der Hang nach dem Krieg aufgeschüttet worden war. Die Künstlerin hat sie bewusst offen liegen gelassen und um weitere Trümmerstücke ergänzt. Sie sollten ausdrücklich gesehen werden. Anders als in den 50er Jahren, als man die Vergangenheit hinter sich lassen und nach vorn blicken wollte. Das dichte Geflecht von Assoziationen und Bezügen, in das der schmale Pfad am Rosenhang eingebettet ist, erschließt sich nicht komplett unmittelbar vor Ort, sondern erst in Verbindung mit der Website des Projektes. Ähnlich wie im englischen Landschaftsgarten komplettiert sich die Erfahrung des Wegraumes in der Überlagerung von Imagination, Erinnerung und sinnlichen Empfinden. Im Unterschied dazu werden dem Gleichgewichts- und dem Hörsinn gegenüber dem Sehsinn programmatisch eine Vormachtstellung eingeräumt. Natascha Sada Hajigian wollte ihre Installation im historischen Park bewusst von der Umgebung absetzen, die nach dem Primat der Sichtbarkeit und Einsehbarkeit angelegt worden war. Der Pfad spielt mit dem Repertoire des englischen Landschaftsgartens und konterkariert ihn zugleich. Hier soll keine ideale Natur imitiert, kein harmonisches Gesamtkonzept etabliert werden. Stattdessen reiben sich Bruchstücke von Geschichten aneinander, die aus dem Ort selber sprechen. Das habe sich alles von allein erzählt, so die Künstlerin. Es sei alles in den Trümmern drin. Wir erinnern uns an den eingangs erwähnten Oesterle, das Partizipative der Dinge, hier der Trümmerhang, und der performative Einsatz der Halbdinge, hier die Tierstimmen der Klanginstallation, das allmähliche Wiedereinwachsen des Pfades, bilden gemeinsam den gestimmten Raum, der unmöglich aus der Betrachtung allein beschrieben werden kann. Er muss begangen und erfahren werden. Was zunächst vom Dokumentarbesucher fast übersehen wurde, entfaltet eine Störkraft, die eine veränderte, kritische Wahrnehmung der Umgebung ermöglicht. Interaktives Klangspiel. Einen spielerischen Zugang, unsere Umwelt klanglich zu gestalten und zu bereichern, wählte das Büro für akustische Szenografie Hands on Sound bei ihrem interaktiven Projekt Birdhouse Music Box. Ein Park als öffentlicher Raum bietet sich an, um neue Klangerlebnisse zu offerieren. Im besten Fall herrscht eine gewisse Ruhe und die entspannten Parkbesucher bringen die Offenheit mit, sich auf neue Erfahrungen einzulassen. Die temporäre Installation Birdhouse Music Box ist ein interaktives Klangereignis im Park, das sich mit Hilfe des Teilnehmers allmählich aufbaut und wieder verklingt. Der Parkbesucher wird auf eine Schaukel eingeladen, die in einem Baum hängt. Diese ist nicht sichtbar mit einem Klangcomputer verbunden. Mit den immer weiteren Schwingungen der Schaukel werden auch die gehörten Klänge allmählich vielschichtiger und komplettieren sich schließlich zu einer Fuge von Bach. Mit den weitesten Schwingungen der Schaukel ist auch der Hörgenuss am intensivsten. Allen hier vorgestellten Projekten ist gemeinsam, dass sie in Bewegung durch den Raum erlebt werden. Von den Stimmungsräumen des englischen Landschaftsgartens zu neuen Klangräumen im Park. Gewandelt hat sich das Verhältnis von Dingen und Halbdingen, während damals kein Aufwand gescheut wurde, um, mit den Worten eines damaligen Zeitgenossen, elende Sandhügel in eine freundliche Landschaft umzugestalten, beschränkt sich die materielle Veränderung im Dokumentarkunstwerk der Pfad auf die Anlage eines kleinen Trampelpfades durch ein Gebüsch. Wo können wir denn auch in unserer durchgeplanten Lebensumwelt noch Berge versetzen? Die anderen Klangprojekte greifen gar nicht mehr erkennbar in ihre Umgebung ein. Der gestalterische Eingriff bleibt flüchtig und unsichtbar und verändert doch den Raum.
Lärchengrün. Wiesengrün. Grasgrün. Moosgrün. Fichtengrün. Eichblattgrün. 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 Eichblattgrün.
Sie hörten gestimmte Räume, Klangerlebnisse in der Stadtlandschaft. Ein Essay von Stefanie Krebs.